Raz, dwa, trzy. Hello, I think we will start. Is everybody ready? Dzień dobry, miło mi Państwa powitać na drugiej części panelu. Jeśli pamięć wzrokowa mnie nie myli, to trochę zmienił nam się skład osobowy. W związku z tym mam nadzieję, że uda nam się zachęcić tych, którzy przyszli do zostania do końca. Nie uda nam się na pewno odtworzyć tej atmosfery z wczorajszego dnia, która była dosyć gorąca. Tym bardziej, że już dzisiaj nie ma z nami generała Niemana i będzie ciężko go pewnie zastąpić. Chciałbym, reasumując jakby to, co się wczoraj wydarzyło na tej sali, pociągnąć tą dyskusję dalej, tak żeby nie straciły też te osoby, które dzisiaj do nas dołączyły. Więc może wystartujemy od razu z takim pytaniem, które rzucam i zobaczymy, kto z Państwa podejmie. Chociaż jak znam życie, to jest duża szansa, że będzie to generał Rams, który był wczoraj najbardziej aktywnym uczestnikiem tej debaty. Pytanie brzmi, czy armia europejska jest zagrożeniem dla NATO?
Ich versuche mich kurz zu fassen, die Antwort lautet nein. Ja. 22 Länder, das hat Frau Weiß gestern gesagt, sind sowohl Mitglied in der NATO als auch in der Europäischen Union. Aber während die NATO ein unterschiedlich gesehenes Bündnis ist, nämlich politisch-militärisch oder Militärorganisation, das ist eine Frage, die müsste mal beantwortet werden durch die Mitgliedsländer, ist die Europäische Union mehr politisch ausgerichtet. Aber sie hat eine hat die Mittel und die politischen Möglichkeiten nicht und der andere hat die politischen Möglichkeiten, aber die Mittel nicht. So, das ist die Situation, die wir haben. Und wir müssen diese Situation müssen wir überkommen. Ja. Okay, gut. Also wir müssen diese Situation müssen wir überkommen. Und wir müssen vielleicht auch den ein oder anderen Mitgliedsland, welches heute nur der Europäischen Union angehört oder welches heute nur der NATO angehört, vielleicht unter ein Dach kriegen, was die europäischen Mitgliedsländer angeht. Was militärische Vorbereitung angeht und militärische Einsätze angeht, ist die NATO, ich sage mal, deutlich der Europäischen Union voraus. Von daher ist sie das reaktionsfähige Bündnis in dieser Frage. Und ich glaube auch, dass in der Wahrnehmung der betroffenen Staaten, das sind die baltischen Staaten, das ist Polen, das ist aber auch Bulgarien und Rumänien, alle diese Länder die NATO als das Bündnis mit der besseren Reaktionsfähigkeit sehen. Aber es ist kein Gegensatz, das ist die wichtige Feststellung.
Czy, do panów generałów pytanie, czy to, jeśli by doszło do utworzenia takiej armii europejskiej, to byłoby tak, że czy nie skończyłoby się na tym, że są jednostki podwójnego podporządkowania, to znaczy są i w NATO i są przeznaczone do działań w ramach tej armii europejskiej. Czy widzą panowie, że mogłaby działać jakieś stałe struktury europejskie, czy byłyby powoływane ad hoc do operacji?
Scheint ein Dialog zu werden. Wir haben in der NATO eine NATO-Kommandostruktur und eine NATO-Force- oder NATO-Truppenstruktur. Die Europäische Union hat keine Kommandostruktur. Wir sind jetzt an der berühmten Stelle, wo immer gesagt wird, wir sollten keine Strukturen duplizieren. Zusätzliche Stäbe kosten Geld, zusätzliche Stäbe kosten Personal, zusätzliche Stäbe kosten jede Form von Aufwand. Von daher kann ich vor der Einrichtung zusätzlicher Stäbe nur warnen. Und wir haben Beispiele in der Vergangenheit, wo zum Beispiel in Mazedonien die Europäische Union im Rahmen der Kommandostrukturen der NATO Kräfte geführt hat. Diese stehen dann unter dem Kommandeur des Disakeur, also des Deputy, des stellvertretenden Kommandeurs der NATO-Streitkräfte in Europa. Und dieser ist dann in der Lage, im Rahmen der NATO-Kommandostrukturen auch für die Europäische Union Kräfte zu führen. Das haben wir unter Beweis gestellt. So, und ich komme zurück auf das, was ich gestern gesagt habe. Wir haben bereits in den 80er Jahren ein Programm gehabt zur Stärkung des europäischen Pfeilers der NATO. Lassen Sie uns doch diesen Teil wieder aufnehmen. Und wenn das dazu führt, dass die Europäer alle zusammen bei den Verteidigungslasten der NATO 50% übernehmen und damit auf der gleichen Höhe sind wie das Engagement der Amerikaner, dann haben die Europäer möglicherweise auch mit der gemeinsamen Beauftragten für europäische Sicherheits- und Außenpolitik ein Mitspracherecht mit gleichem Gewicht wie die Amerikaner innerhalb der NATO. Ich weiß, dass auch dieser Weg noch ein bisschen von Visionen geprägt ist. Trotzdem erscheint er mir leichter erreichbar als andere Wege, die in letzter Zeit vorgeschlagen worden sind.
Chciałbym Państwa teraz namówić, żebyśmy chwilę porozmawiali o lękach, dlatego że to pytanie, które zadałem o to, czy NATO może być, czy Armia Europejska jest zagrożeniem dla NATO, związane jest po części z lękami, które wyrażali wprost polscy politycy, kiedy ten pomysł po raz kolejny się pojawił. Zresztą wczoraj próbowałem jakoś sobie ułożyć w głowie i analizowałem, kiedy pomysł Armii Europejskiej się pojawia. On ma taką dosyć dziwną cykliczność, średnio co 25 lat. Od 1950 roku mniej więcej, więc on nawet siłą rzeczy musiał się pojawić, wynika to z daty. Natomiast polscy politycy ten pomysł bardzo szybko storpedowali i najbardziej dobrze do niego nastawiony generał Koziej powiedział, że jest to szczytna idea, ale nierealna. To wynika z tego, pozwolę sobie na taki długi wstęp dla dziennikarzy reprezentujących media niemieckie. Polacy są przekonani, że NATO jest strukturą jedyną, która jest w miarę zdolna do obrony, podkreślam słowo w miarę, i jej dodatkowe osłabienie spowodowałoby całkowitą bezradność. W związku z tym polscy politycy tematu nie podjęli. On nie dożył nawet do wieczornych wydań wiadomości, zakończył się mniej więcej w popołudniu w internecie i skonsumowano go rano w radio. Ciekaw jestem, jak ten temat medialnie żył w Niemczech i mam nadzieję, że ktoś z niemieckich kolegów dziennikarzy będzie nam mógł o tym opowiedzieć. Szukam ochotnika. Co prawda pan generał nie jest niemieckim dziennikarzem, ale ponieważ nikt się nie zgłosił, to prosimy.
Wydaje się, że, bo pan mówi o lękach i strachach, wydaje mi się, że w Polsce nie do końca dobrze to przedstawiono, tą ideę niedobrze ją do końca zinterpretowano. Być może jest ona, nie jest do końca dobrze zrozumiana w Polsce, idea Armii Europejskiej. I to jest chyba nasz problem, nie tylko nasz, Polaków problem, bo idea formowania Unii Europejskiej została dobrana w Polsce jako wymierzona w Stany Zjednoczone, ta idea, przeciwko Stanom Zjednoczonym. I nie ma co ukrywać, tak w Polsce zostało to zinterpretowane i przez media, i przez wielu polityków, niestety. Wydaje mi się, że to był błąd, bo inaczej, moim zdaniem idea jest słuszna. Natomiast sposób jakby rozstrzygnięcia tego problemu jest kwestią zasadniczą, która by powinna pogodzić to, co jest jeszcze zachowane w mentalności, szczególnie państw, które były kiedyś w bloku wschodnim. Trudno jest przede wszystkim zrozumieć nas, Zachodowi, a trudno też nam, tej części wschodniej Europy, zrozumieć Zachód. I tutaj trzeba szukać kompromisu. Wydaje się, że warto się zastanowić, czy nie powinna być inicjatywą NATO, inicjatywa powołania Armii Europejskiej, znaczy Armii Europejskiej, bo to nie Unii, a Armii Europejskiej, bo nie wszystkie państwa, które byłyby w tej armii, należą do NATO i nie wszystkie państwa, które byłyby w tej armii, należą do Unii Europejskiej. Zatem zastanowić się warto, czy nie powinien być to ruch po stronie kierownictwa politycznego NATO, aby ten problem rozwiązać, aby taką inicjatywą wyjść. Na pewno by to wybiło argumenty przeciwnikom, szczególnie w tej Europie Wschodniej, którzy są przeciwni tej idei. Trzeba się nad tym zastanowić, ponieważ tak jak powiedziałem, w Polsce jest to odebrane jednoznacznie jako coś, co jest wymierzone przeciwko Stanom Zjednoczonym w Europie i ich pozycji. Dziękuję.
I jednym z naszych panelistów jest jeszcze Stefani Weiss z Fundacji Bertelsmanna. Czy mogłaby nam pani opowiedzieć właśnie, jak ta idea jest przedstawiana w Niemczech? Jest.
Die europäische Armee ist ja jetzt keine neue Diskussion. Die ist mit der europäischen Integrationsgeschichte oder in der europäischen Integrationsgeschichte immer wieder aufgegriffen worden und jetzt eben jüngst von Juncker in einem Interview mit der deutschen Zeitung Die Welt. In Deutschland ist es Konsens und auch im Koalitionsvertrag zwischen der CDU und der SPD niedergelegt, dass das Fernziel der deutschen Politik eine europäische Armee ist. Und das scheint zwischen beiden großen Parteien Konsens zu sein. Wie das im Einzelnen auszugestalten ist, da steht natürlich auch drin, dass das Verhältnis zur NATO, dem wichtigsten Bündnis, was wir haben, nicht beeinträchtigen soll. Aber das ist der politische Grundkonsens in der Bundesrepublik Deutschland. Und der wird auch nicht bestritten. Und wenn Sie Umfragen sehen in Deutschland, dann finden die meisten eine europäische Armee eine gute Idee. Und das wird auch in jüngster Zeit von unserer neuen Verteidigungsministerin von der Leyen immer wieder mal betont. Das ist der Stand in der Bundesrepublik.
A jaką rolę dla siebie w Armii Europejskiej widzą Niemcy?
Ist das noch an mich? Ich denke, dass die Analyse in der Bundesrepublik die ist momentan, dass wir in den vergangenen Jahrzehnten, muss man schon sagen, sich zu sehr darauf verlassen hat, dass die Amerikaner es schon richten werden, und zwar nicht nur, was unsere territoriale Verteidigung betrifft, sondern auch, was ihre Führung in Kriseneinsätzen betrifft. Nun sehen wir aber, dass die Amerikaner die vielen Krisen, die wir unmittelbar vor unserer Haustür haben, und da nehme ich jetzt mal den Gegensatz zu Russland raus, aber vor allen Dingen im Süden, als eine europäische Aufgabe betrachten. Eine europäische Aufgabe, und das bedeutet natürlich dann auch eine deutsche Aufgabe. Und da wir zumindest wirtschaftlich die stärkste Macht sind, stünde es uns an, da stärker zu engagieren. Und ich glaube, das haben wir jetzt auch verstanden. Wir haben gerade wir unterlaufen gerade zwei Prozesse. Wir haben eine große, auch öffentlich geführte Debatte über Außenpolitik und mehr Verantwortung geführt. Das hat auch zu einer Umstrukturierung unseres Außenministeriums inzwischen beigetragen. Und im Moment läuft bei uns der sogenannte Weißbuchprozess. Das heißt, wir gucken uns auch an, was unsere Sicherheitsinteressen sind, was wir in Zukunft für unsere Verteidigung in Europa und in der NATO tun wollen. Und innerhalb dieser Prozesse denke ich, werden wir in der Zukunft, so hoffe ich, mehr Engagement und vielleicht auch mehr Führung Deutschland sehen und die europäische Armee, ich hatte das ja gesagt, ist eine Vision, aber man kann sehr wohl über viele kleine Schritte nachdenken, die dazu führen könnten, das umzusetzen. Ich habe gesagt, Teilfusionen sind vorstellbar. Es gibt ja auch heute schon viele Formen der Kooperation, die eher integrativ sind und nicht einfach ein multilaterales Korps. Und im Unterschied zu General Rams bin ich der Auffassung, dass die Europäer sozusagen sich nur emanzipieren werden und tatsächlich nicht nur frei hinter den Amerikanern hersegeln werden, wenn sie ein eigenes Hauptquartier haben. Im Moment wird das bei Missionen, wo die NATO nicht führt oder nicht zur Verfügung steht, ja zum Teil dann auch von den Führungszentren ausgeführt, die wir in Italien, wir in Potsdam und die Briten, ich glaube, die Briten haben noch keins zur Verfügung gestellt, nicht?
Briten haben mal eins zur Verfügung gestellt für eine EU-Operation auf dem maritimen Bereich.
Ja, im maritimen, ja genau. Nicht? Und ich glaube deswegen, dass das ein wichtiger Schritt wäre. Und ich habe die anderen Schritte gestern auch genannt, um das auch ins Bewusstsein eher zu tragen, dass wir da in der Verantwortung stehen für uns, aber auch für unsere Nachbarschaft. Dazu gehört die Einrichtung eines Rates in der EU für Verteidigung. Ich finde es nicht okay, dass die sich nur angelegentlich zusammen mit den Außenministern treffen. Es gehört dazu, dass das Europäische Parlament einen Ausschuss für Verteidigung hat und viele andere Dinge mehr, um diese Frage wirklich ins Bewusstsein zu räumen. Weil ich meine, sie bekommen von der Bevölkerung auch nicht sozusagen per se 2% mehr für Verteidigung, wenn sie nicht dauernd auch im Gespräch halten, dass das eine wichtige europäische Aufgabe ist.
Czy potencjał ekonomiczny Niemiec przekłada się też na potencjał niemieckiej armii? W jakiej ona jest dzisiaj kondycji?
Okej, ich übernehme. Wir erleben, jetzt komme ich doch wieder zur Ukraine zurück, dass die ukrainischen Streitkräfte, nachdem sie 25 Jahre für ihre Ausbildung, für ihr Material und dergleichen kein Geld bekommen haben, am Boden liegen. Mit den Separatisten, die ausbildungsmäßig und ausrüstungsmäßig von Russland unterstützt werden, nicht konkurrieren können. Das hat die Entwicklung Luhansk-Donetsk bis zum Abkommen Minsk II gezeigt und wird möglicherweise fortgesetzt mit Blick auf Mariupol und die Küste am Schwarzen Meer. Die Bundesrepublik Deutschland, die Bundeswehr, hat seit 25 Jahren nicht genügend Geld, nicht genügend Ausrüstung bekommen. Warum soll bei der Bundeswehr der Zustand der Streitkräfte besser sein als bei den ukrainischen Streitkräften? Wir haben viele Meldungen in letzter Zeit gehabt über nicht einsatzbereite Flugzeuge, nicht einsatzbereite Hubschrauber und viele andere Dinge mehr. Und es wird einige Jahre dauern, wenn das Geld zur Verfügung gestellt wird, im notwendigen Umfang zur Verfügung gestellt wird, um die Streitkräfte ausrüstungs- und ausbildungsmäßig wieder auf den Stand zu bringen, wo sie hingehören, eine einsatzbereite, schlagkräftige Armee, die dann auch als Rückversicherung für alle Fragen der Sicherheit gilt. Ich möchte aber noch einen anderen Punkt nochmal ansprechen. Ich möchte wirklich jetzt mal in Grundlagendokumente reingehen und ich möchte den ersten Absatz und den zweiten Absatz des Artikel 42 des Lissabonner Vertrages vorlesen. Zitieren. Ich zitiere, die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist integraler Bestandteil der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Sie sichert der Union eine auf zivile und militärische Mittel gestützte Operationsfähigkeit. Auf diese kann die Union bei Missionen außerhalb der Union zur Friedenssicherung, Konfliktverhütung und Stärkung der internationalen Sicherheit in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen zurückgreifen. Sie erfüllt diese Aufgaben mit Hilfe der Fähigkeiten, die von den Mitgliedstaaten bereitgestellt werden. Kein Wort von Verteidigung im Sinne von Landes- oder Bündnisverteidigung, damit wir uns da richtig verstehen. Absatz 2. Die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik umfasst die schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik der Union. Kommentar von meiner Seite. Wir stehen dort ganz am Anfang. Diese führt zu einer gemeinsamen Verteidigung, sobald der Europäische Rat, und das war das, was wir gestern gesagt haben, dieses einstimmig beschlossen hat. Konsens ist, na, ausschließen können Sie gar nichts. So, er empfiehlt in diesem Fall den Mitgliedstaaten, einen Beschluss in diesem Sinne im Einklang mit ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften zu fassen. Und die sind 22 Mal unterschiedlich, hätte ich beinahe, 28 Mal unterschiedlich. Letzter Satz des Absatzes 2. Die Politik der Union nach diesem Abschnitt berührt nicht den besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten. Sie achtet die Verpflichtung einiger Mitgliedstaaten, die ihre gemeinsame Verteidigung in der Nordatlantik-Vertragsorganisation, Klammer auf NATO, Klammer zu, verwirklicht sehen, aus dem Nordatlantik-Vertrag und ist vereinbar mit der in jenem Rahmen festgelegten gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Dieser Satz wird im Absatz 7 nochmal wiederholt. Ich wiederhole. Die Beschlüsse, um zu einer gemeinsamen Verteidigungspolitik im Sinne von Landes- und Bündnisverteidigung oder EU-Verteidigung zu kommen, müssen erst noch gefällt werden. Heute gibt es keine dafür. Und wenn polnische Soldaten und polnische Politiker sagen, wir können uns nur auf die NATO verlassen, dann haben sie recht. Allein aufgrund der Vorgaben des Vertrages von Lissabon. Ja, bitte.
Ich gebe General Grams natürlich in jedem Punkt recht. Aber das ist wieder ein bisschen Reflex auf dieses Entweder-Oder-Denken. Und ich kann nur wiederholen, nein, ich will nicht wiederholen, nur zusammenraffen, was ich gestern sagte. Es gibt viele Gründe, europäische Verantwortung und notwendige Handlungsfähigkeit in der Außen- und Sicherheitspolitik. Und man muss die Zukunftsvision der Europäischen Union stärker durchdenken, damit man den pragmatischen Schritten die richtige Richtung geben kann. Und jahrzehntelang hat diese Diskussion darunter gelitten, dass es Missverständnisse gab, weil beispielsweise die Franzosen viel zu stark die Gesichtspunkte Autonomie und Emanzipation von Amerika und so weiter betonten. Das war eigentlich kontraproduktiv. Und letzte Bemerkung, ich habe eigentlich, was Polen angeht, auch oft ein großes Interesse Polens daran wahrgenommen, in der Europäischen Union zu diesen Überlegungen zumindest beizutragen. Vielleicht auch, um zu verhindern, dass sie in die falsche Richtung gehen. Aber ich erinnere mich daran, dass als Polen die EU-Präsidentschaft hatte, vor, ich glaube, 2,5 Jahren, da gab es im Rahmen des Weimarer Dreiecks eine ganz interessante und sehr ambitionierte polnische Initiative mit der ESVP oder GSVP weiterzukommen, und da war auch der Gedanke eines Hauptquartiers eingeschlossen, der im Einklang sein sollte mit der Wortwahl, die man damals, ich glaube, in Nizza gefunden hat, wo man über Duplication sprach und sagte, Duplication müsste verhindert werden, und dann war die Kompromissformel unnecessary duplication müsste verhindert werden. Also ich weiß noch, wie manche von uns damals argumentiert haben, es kann auch hier nicht 0 oder 100 sein. Die Europäische Union muss zumindest die Mittel oder Planungskapazitäten haben, damit sie an die NATO die richtigen Fragen stellen kann oder die richtigen Anforderungen stellen kann. Also es ist nicht alles oder nichts, entweder oder. Und insofern kann ich immer nur dafür plädieren, die Diskussion differenzierter zu führen und über die Zukunftsvision und ihre Implikationen mehr nachzudenken, egal ob die europäische Armee dann in 20 oder 50 oder in 100 Jahren mal zustande kommt, aber dass wir eben wissen, in welche Richtung unsere Anstrengungen gehen müssen.
Ja, chciałem tylko Państwu przypomnieć, że nasza impreza ma w tytule Dni Mediów i to oznacza, że obecni tu na sali dziennikarze mają niepowtarzalną, a może nawet jedyną okazję do tego, żeby zadawać naszym znakomitym gościom pytania. I namawiam Państwa do tego, bo nasz czas płynie szybko, pomimo że rozpoczęliśmy... Proszę bardzo, udało się. Proszę bardzo.
Wojciech Szymański, Polskie Radio. Ja mam jedno pytanie do panów generałów obu. Na łamach dziennika Die Welt pojawił się niedawno taki apel. Mam nadzieję, że to nie było wczoraj już omawiane, bo nie brałem udziału wczoraj w tym panelu. Apel o utworzenie polsko-niemieckiej brygady rozlokowanej na wschodzie Polski, która miałaby zabezpieczać państwa bałtyckie. Potem do tej brygady miałyby zostać dołączone państwa bałtyckie. Następnie może Belgia, Holandia i autor tego apelu też sugerował, że to może być zalążek tej europejskiej armii. Czy to jest w ogóle realne? Co panowie o tym myślą? I czy jest szansa na tą polsko-niemiecką wspólną brygadę? Dziękuję.
Warum nicht? Wenn ich mich richtig erinnere, Waldemar, korrigiere mich bitte. Haben wir eine polnische Brigade gehabt, die für den Einsatz unter dem Allied Rapid Reaction Corps der 7. Deutschen Panzerdivision unterstellt wurde. Und diese polnische Brigade hat mit der 7. Deutschen Panzerdivision viele Übungen gemeinsam durchgeführt. Diese Kavalleriebrigade ist mit deutschem Gerät ausgerüstet. Es gibt also keine Kommunikationsprobleme mit Funkgeräten oder dergleichen Dinge mehr. Von daher, sowas ist möglich, ja. Aber auch hier, es ist keine Frage der Soldaten wieder. Es ist eine Frage der Politik. So, ich darf vielleicht eine kleine Geschichte erzählen. Ich bin derjenige gewesen, der den Plan für die Verteidigung Polens im Jahre 2010 überarbeitet hat. Und der den Plan für die Verteidigung der baltischen Staaten im Jahre 2010 erstellt hat. Ich habe diesen Plan am 23. September des Jahres 2010 an meinen Vorgesetzten, den Supreme Allied Commander Europa, übergeben. Er hat sich den Plan angesehen, hat gesagt, du hast einen guten Plan gemacht. Aber wo kriegst du denn die ganzen Truppenteile her, die du dafür brauchst? Worauf ich zu ihm gesagt habe, Sir, das ist nicht meine Aufgabe. Das ist Ihre Aufgabe. Sie müssen die Truppen generieren, nicht ich. Darauf setzte der Admiral Stavridis, kleine Person, seine Lesebrille vorne, ganz vorne auf die Nasenspitze und sagte, mein lieber Freund, erwartet nicht, dass die Amerikaner alles tun in Europa, sondern ein bisschen müsst ihr schon selber machen. Und genau an der Stelle stehen wir mit der Fragestellung, wie weit die Politik von Deutschland, von Polen, der baltischen Staaten, Frankreichs, Großbritanniens, Dänemarks, willens ist, in einen solchen Ansatz zu investieren. Und wenn die Frage politisch mit Ja beantwortet wird, kann es funktionieren. Solange sie politisch nicht mit Ja beantwortet ist, wird es nicht funktionieren. Und wie die Überschrift dann heißt, europäischer Pfeiler der NATO oder europäische Armee, ist dann vollkommen egal. Wir haben in anderen Bereichen bereits gesprochen über ein Europa der zwei Geschwindigkeiten. Ich würde mir wünschen, mit Blick auf diese Situation, auf die Situation, die wir durch die Ukraine-Situation haben, dass das ein oder andere Land in Europa in dieser Entwicklung vorangeht. Und ich bin davon überzeugt, dass viele andere Länder folgen werden.
Stefanie gab mir gerade einen Artikel rüber. Wir brauchen eine deutsch-polnische Kampfbrigade von Jacques Schuster. Und das Baltikum ist das West-Berlin der Gegenwart. Und es gibt ja manche solche Gedanken. Und ich glaube, ich hatte gestern ja erwähnt, dass ich miterlebt habe, wie in Stadtallendorf in Deutschland die Frau von der Leyen mit ihrer holländischen Ministerin zusammen eine niederländische Brigade der deutschen Division für schnelle Einsätze unterstellt hat. Und ich meine, gelesen zu haben, dass etwas Ähnliches, ich glaube, Unterstellung eines Bataillons, deutschen Bataillons unter einem polnischen Truppenteil auch vorgesehen sind. Also solche Gedanken, die haben schon einen gewissen Realitätsgehalt, weil es passiert.
Chciałbym prosić jeszcze o odpowiedź na to pytanie generała Skrzypczaka, ponieważ ono padało do generałów i myślę, że ten komentarz ze strony polskiej też będzie
do dwóch ciekawy. Generałów, bo do trzeciego nie. Może być trzeci?
Bardzo proszę, panie generał.
Oczywiście generał Rams ma rację. 10. Brygada Kawalerii Pancernej była operacyjnie częścią 7. Dywizji Pancernej I kiedy dowiedzieliśmy 11. Dywizją Kawalerii Pancernej, ta brygada była w pełni przygotowana do współdziałania operacyjnego razem z dywizją niemiecką. To była to brygada na Leopardach, dowódcy przygotowani i szkoleni na poligonach niemieckich wspólnie z niemieckimi żołnierzami. Także kwestii wojskowych ja tu nie widzę żadnych. Jeżeli jakichś kwestii, których można by nie pokonać, których można by nie zorganizować. Wojskowi z tym tematem sobie szybko poradzą i to tylko kwestia decyzji politycznych.
Panie generale, przepraszam, że wszedłem w słowo, ale to jest moment, w którym powinienem pana skontrować, bo jeżeli pan mówi, że w kwestii wojskowych nie ma problemu, to pan dobrze wie, że stan techniczny tych wozów jest taki, że w zasadzie 20 z nich jest na chodzie, a cała reszta nie ma odpowiednich badań technicznych. Więc... Ale to jest też, panie generale, rozumiem pana gest, ale to nie dziennikarz powinien mówić głośno o tym, że te czołgi nie działają, tylko wojskowi.
To jest inny problem.
Bo to oni będą rozliczani, generale, przez społeczeństwo, kiedy wszystko się wysypie.
To jest ten punkt. Auch Polen hat seinen Verteidigungshaushalt reduziert, genauso wie Deutschland. Da muss die Politik dafür das Geld auf den Tisch legen. Wenn sie einsatzbereite Streitkräfte haben wollen, die kosten Geld und das muss bezahlt werden. Das ist ganz einfach.
Panie generale, pozwólmy tak dokończyć generałowi Skrzypczakowi, chociaż sam rozpocząłem to przeszkadzanie i oddaję pani głos.
Sprawą pierwszą to jest to, że w Polsce, jeśli chodzi o pieniądze na modernizację Leopardów, nie ma żadnego problemu, pieniądze są. Problem jest inny, panie generale, i o tym z przykrością muszę powiedzieć, problem polega na złej umiejętności organizacji modernizacji przez stronę polską, ponieważ zarówno Kraussmann Fey, jak i Rheinmetall są gotowe do szeroko idącej współpracy w zakresie modernizacji Leopardów 2-4 z 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Niemniej jednak strona polska jest nieprzygotowana do tego, aby tą kooperację wspólnie z Kraussmann i szczególnie rozwinąć. Jeżeli te czołgi nie są jeszcze zmodernizowane, to jest wina, absolutnie wina strony polskiej i Ministerstwa Obrony Narodowej, które nie jest w stanie wygenerować właściwie oczekiwań i poziomu zdolności polskiego przemysłu zbrojeniowego. I to jest polska wina. Niemcy otwarci są od wielu, wielu lat i ja rozmawiałem wielokroć ze stroną niemiecką. Nie ma żadnych przeszkód, żeby tą modernizację szybko zrobić. Pieniądze w budżecie na to są, ale problem jest w naszej chyba niewydolności polityczno-organizacyjnej przede wszystkim. Natomiast chcę jeszcze jedną rzecz zwrócić uwagę przy temacie brygad międzynarodowych. My mamy trochę inne doświadczenie niż wy, ponieważ myśmy budowali takie struktury międzynarodowe tutaj w Europie Wschodniej, budowaliśmy jednostki polsko-ukraińskie i polsko-litewskie między innymi. I kiedy przyszło do ich użycia bojowego w operacji na Bałkanach, Ukraińcy nie poszli w tą operację razem z nami, zupełnie poszli w innym kierunku, Litwini w ogóle z nami nie pojechali. Także te ustalenia polityczne, które były na poziomie oczywiście politycznym, one się nie przełożyły na realizację zadań w operacjach. Jedynym elementem, który można powiedzieć, że był skutecznym, to było to, że kiedy polska dywizja wielonarodowa w Iraku przejęła dowodzenie nad 25 kontyngentami różnych państw, to w tych kontyngentach była również brygada ukraińska i kompania litewska, ale to wynikało już nie z decyzji ani NATO, ani decyzji politycznych to na poziomie europejskim, ale nacisków Stanów Zjednoczonych niestety. Dziękuję.
Obiecałem, że oddam pani głos i słowa dotrzymam, ale odnośnie jeszcze, żeby skończyć tą brygadę litewską, to będąc na 10. zmianie w Iraku, żartowaliśmy, że mieliśmy okazję zjeść obiad z całym kontyngentem litewskim, gdyż koło nas siedziało 3 litewskich żołnierzy i to mniej więcej wtedy był ten poziom zaangażowania ze strony Litwy. W związku z tym to, co dzisiaj się dzieje w państwach bałtyckich i to dramatyczne, a momentami wręcz tragikomiczne, bo te decyzje są nie do końca zrozumiałe, ruchy, to jest niestety konsekwencja tych wieloletnich zaniedbań. Mam nadzieję, że to będzie też przestroga dla Polaków, może też dla Niemców. Oddaję pani głos.
Marietta Morawska-Büngeler, wir sprechen darüber, dass diese wichtigen Entscheidungen von der Politik kommen sollten. Die müssen. Die Situation ist schwierig. Wir sehen jetzt, wie sich das entwickelt. Und meine Frage wäre, was meinen Sie, wieso kommen diese Entscheidungen nicht? Wieso dieses Zögern? Okay. Meine Frage wäre, wieso kommen diese wichtigen politischen Entscheidungen nicht? Wieso dieses Zögern, um zu sagen, jetzt kommt das Geld, jetzt muss auch vielleicht die Politik eine Öffentlichkeitsarbeit machen. Es ist notwendig, die Situation ist schwierig, wir brauchen das Geld, wir brauchen das Verständnis der Bürger dafür und wir machen jetzt diese Entscheidungen. Ich glaube, dass diese mediale Arbeit oder diese, ja, öffentliche Arbeit der Politiker nicht ausreichend ist und bestimmte Schritte auch zu betätigen.
General Rams.
Wir haben ja hier auch die Medientage. Also sind die Politiker, wobei ich die innenpolitischen Verhältnisse in Polen und den baltischen Staaten nur sehr schwer beurteilen kann, mit der Frage, ob es einem polnischen oder baltischen Politiker hilfreich ist, wenn er sich für eine Verstärkung des Verteidigungshaushaltes möglicherweise zulasten eines Sozialhaushaltes einsetzt. Denn es ist ja nicht mehr Geld da, sondern es muss anders verteilt werden. In Deutschland jedenfalls gewinnt man mit einer solchen Politik keine Wählerstimmen. Und wird damit möglicherweise nicht wiedergewählt.
Darf ich dazu eine Bemerkung machen? Ich meine, das ist doch genau der springende Punkt, warum wir über eine europäische Armee sprechen. Weil wir haben ja 1,5 Millionen Soldaten und wir geben 190 Milliarden. 190 Milliarden für unsere Verteidigung aus. Nur wir können unglücklicherweise nichts, weil wir dieses Geld ineffizient aussetzen. Wir haben... Ja, wir sprechen hier, wir wollen nicht duplizieren. Entschuldigung, wir sprechen hier darüber, dass wir nicht duplizieren wollen, ja? Aber wir duplizieren ja 22 Mal in der EU. Wir haben 22, also ich übertreibe, Österreich hat nur eine kleine Marine, also kann man sowieso, also jetzt, die sind nicht in der NATO, aber ich meine so, hat jeder seine Schätze, die er verteidigt, das Heer, die Marine, die Luftwaffe, ja? Ja, in Litauen, in Lettland, in Estland, die teilen sich dann wahrscheinlich doch, ich bin jetzt zynisch, ein Kampfflugzeug, das sie auch noch bei den Amerikanern gekauft haben und nicht etwa auf dem europäischen Rüstungsmarkt. Und das sind die Probleme. Ja? Und die bekommen sie nicht mit der Diskussion in den Griff, die wir hier führen, NATO oder nicht NATO, weil die NATO hat kein Geld. Weil die Europäer, und er fordert 50%, das ist gut, aber wir kriegen die, ja, nur wenn wir uns effizienter aufstellen. Und da braucht man nicht, wie er hier behauptet, den Trade-off zu machen, wir müssen dann weniger für Soziales ausgeben. Nein, wir haben so viel Geld, 190 Milliarden. Ja? Wenn wir das zusammen klug aufgeben, dann können wir sogar noch aus den Verteidigungsausgaben Geld in das Soziale hineinpacken. Ja, aber das würde kluge, weitsichtige Politik voraussetzen, das stimmt. Ja, und viele müssten über ihren Schatten springen.
Das ist schwierig.
Ja, aber was ist Souveränität für eine leere Formel, wenn Sie nichts machen können? Wenn Sie sich selbst nicht verteidigen können, sind Sie dann noch souverän? Ja, also ich weiß nicht, ja, diese Souveränität da hochzuhalten, wenn man nichts selbst mehr kann, halte ich für eine leere Formel.
Frau Weiß, ich widerspreche Ihnen ausdrücklich nicht. Das ist der Schlüssel zum Erfolg, auch für die von mir angestrebten 50% und damit eine Balance zwischen Europäern und Amerikanern innerhalb der NATO, gar keine Frage. Ja. Darum sprach ich vorhin von einem Europa der zwei Geschwindigkeiten, nämlich unter dem Gesichtspunkt, wer will, geht mit und macht mit und die anderen, die nicht wollen, sollen halt eben zurückbleiben.
Die Briten können ja für sich allein bleiben.
Ja, das ist der Punkt. Nur wir müssen Fortschritte erreichen in diesem Bereich und ich bin völlig bei Ihnen. Ich habe gestern dieses kleine Beispiel genannt in einem kleinen Kreis. Wir haben in Europa 172 Infanteriebataillone. Warum haben wir 172 Infanteriebataillone? Weil Infanteriebataillone die billigsten Bataillone sind. Sie sind billiger als ein Panzerbataillon, sind billiger als ein Artilleriebataillon. Ja, das ist der Grund dafür. Alle stürzen sich auf die Infanterie, nicht weil sie meinen, dass sie notwendig ist. Und leichte Infanterie ist zum Beispiel in Einsätzen wie bei der Ukraine nicht brauchbar, schlicht und einfach formuliert. Sondern man stürzt sich drauf, weil sie billiger sind. Das ist alles. Vielleicht zurück zu meinem Punkt, den ich vorhin machen wollte und wo ich dann unterbrochen worden bin. Es bedarf der politischen Entscheidung. Die Politiker müssen sich für dieses Thema einsetzen. es bedarf, da widerspreche ich Frau Weiß auch nicht, ich nenne das mal einer europäischen gemeinsamen Streitkräfteplanung, die das, was heute vorhanden ist, ein gemeinsames Gerüst einführt, welches hinterher zu einsatzbereiten europäischen Streitkräften, ich wiederhole meinen Satz, unter welcher Überschrift auch immer führt.
Stefani rozpoczęła ciekawy wątek i chciałbym go pociągnąć. Chodzi mi o zakupy. Czy to jest jakiś pomysł, żeby Unia Europejska i Armia Europejska powstawała na bazie wspólnych zakupów? Czy taka idea jest w ogóle do zrealizowania? Były takie próby, jest Eurofighter, jest NATO helikopter, jest Tiger. Odnośnie NATO helikopter to przypominam Państwu, że Polska kupiła właśnie Caracala, a nie NATO helikopter. To jest pytanie, czy to jest jakaś droga, czyli konsolidacja przemysłu zbrojeniowego i wspólne zakupy jest jakąś drogą do Armii Europejskiej. Co Państwo o tym sądzą?
Dwie kwestie w odwołaniu się do tego, co powiedziała Pani Stefani. Sprawa pierwsza, jeszcze wydaje się, że to jest moja ocena jako żołnierza, że politycy są jeszcze zbyt mocno poróżnieni i nierozumiejący idei Europy Zjednoczonej. Szczególnie odnoszę to do doświadczeń swoich tutaj ze wschodniej Europy. Okazuje się, że zbyt wiele nas dzieli jeszcze, a są to jeszcze jakby zaszłości historyczne. Dam Państwu przykład. Kiedy w Polsce zaczęto mówić o okręcie podwodnym, myśmy wojskowi powiedzieli, że U-Bot jest dobrym okrętem. Sam byłem jego zwolennikiem. Ale mówienie w Polsce politykom U-Bot, który ma jak najgorsze konotacje z okresu II wojny światowej, było odebrane szczególnie przez opozycję bardzo negatywnie. Jak to my kupimy U-Bota? Ci ludzie nie dorośli do tego, żeby mówić o tym, ponieważ jeszcze żyją tym, co jest z historii. To samo dotyczy naszych relacji z Litwą. To dotyczy naszych relacji z Litwą, jest podobnie. W związku z tym, dopóki politycy nie rozstrzygną, nie zasypią tego dołu, który nas dzieli historycznie, będzie trudno zawrzeć porozumienie. Wracając do modernizacji i do programów zbrojeniowych, Polska w tej chwili poszukuje bardzo dużo rozwiązań w zakresie rozbudowy polskich sił zbrojnych i ich modernizacji. Wiele kwestii jest rozstrzyganych i tutaj zdecydowanie wybór zależy od decyzji politycznych. Wydawało się, że cztery główne programy polskiej zbrojeniówki, polskiej armii to przede wszystkim obrona powietrzna, śmigłowce, bezpilotowce i okręty podwodne wynikają wszystkie z decyzji politycznych. W Polsce mówi się medialnie o tym, że Amerykanie dostaną Patrioty, Francuzi Caracale, Włosi dostali Aeromaki, bezpilotowcy dostaną prawdopodobnie Amerykanie też lub Anglicy z Witschkieperem, a być może okręt podwodny dostaną Niemcy. Wydaje się, że to wynika z jakichś przesłanek politycznych, być może porozumień, o których my nie wiemy, ale w opinii wojskowej nie do końca jest to dobre, ponieważ niektóre decyzje oddalają nas od Europy i od przemysłu zbrojeniowego europejskiego. Wydaje się, że Europa ma takie rozwiązania, chociażby program Tiger, śmigłowiec bojowy, jest dobrym programem i Polska chciałaby bardzo do tego programu wejść. Jeszcze swego czasu z sekretarzem stanu Bellmansem rozmawiałem na ten temat i Niemcy byli zgodni co do tego, że Polska może program wejść. Ale znowu nie było akceptacji politycznej NATO w Polsce, żeby ten program wejść, bo Amerykanie, jak można powiedzieć, próbowali przekonać Polaków do tego, żeby wziąć na przykład Apacha. Także wydaje się, zbyt jeszcze dzieli nas dużo politycznie, abyśmy mogli pójść dalej, mówić o armii Unii Europejskiej i o współpracy w przemysłach zbrojeniowych, a uważam, że dla Polski jest to kluczowe związać się z przemysłem zbrojeniowym Europy. Dziękuję.
Jeszcze ja krótkie pytanie, panie generale. Czy uważa pan, że ta sytuacja polityczna może się zmienić?
Znaczy, panie, jestem żołnierzem, mnie trudno to ocenić. Ja nawet nie wiem, kto będzie prezydentem i jeszcze nie dokonałem wyboru. Natomiast ja liczę, że to się zmieni, bo to nie może trwać wiecznie, ponieważ to się przekłada na zdolność polskiej armii, a armia słabnie. Armia jest coraz słabsza. Państwo pewnie, panowie generałowie wiedzą, ale polski sprzęt szczególnie wojsk lądowych, opiera się jeszcze na technologiach radzieckich. Mamy czołgi T-72, które mają po 40 lat i BWP, które mają tyle samo lat. Tym się już nie da walczyć. Wierzę w to, że się coś zmieni.
Odpowiadając pośrednio na Pani pytanie, ponieważ większość Państwa wczoraj miała przyjemność uczestniczyć w wieczornym spotkaniu, wręczeniu nagrody, ja muszę się przyznać, że ten czas wykorzystałem na oglądnięcie debaty prezydenckiej. W czasie tej debaty pojawił się wątek bezpieczeństwa, uzbrojenia. Konkretnie mówiono wręcz o konkretnych śmigłowcach, czyli o karakalach. Pojawił się też wątek baz amerykańskich na terenie Polski. Jeden z kandydatów, nie będę robił tu pełnej kampanii, powiedział, że tak, on jest zdecydowanie za tym, żeby te bazy powstały. W związku z tym jeszcze chciałbym spytać pana generała Ramsa, czy Polska, bo trochę tak odnoszę takie wrażenie, czy Polska w Niemczech przedstawiana jest jako taki hamulcowy integracji europejskiej w kwestii bezpieczeństwa ze względu na nasze bardzo bliskie relacje z Amerykanami?
Nein, ich sehe auch wenn sicherlich mit Blick auf militärische Dinge die Amerikaner sich manchmal in den Vordergrund drängen hier in diesem Bereich, dann kann ich allen europäischen Staaten nur empfehlen, mit einer festen ihre Interessen berücksichtigenden Auffassung den Amerikanern gegenüberzutreten und diese Auffassung nicht zu verlassen. Die Erfahrung, die ich dort habe, im militärischen Bereich, aber teilweise auch im politischen Bereich, zeigen, dass die Amerikaner eine fundierte, anderslautende Meinung auch bereit sind zu akzeptieren. Persönliche Erfahrung. Am Ende meiner Dienstzeit in Brunsum im September fand die berühmte Kommandoübergabe statt, bei der der damalige höchste Oberbefehlshaber in Europa, der amerikanische Admiral Stavridis, sagte, auch amerikanische Generale und Admirale haben lernen müssen, dass wenn Egon Ja sagt, es Ja heißt und wenn er Nein sagt, es Nein heißt. Und man muss sich dort entsprechend hinstellen und muss entsprechend Kreuz zeigen. Und kann man auch unseren großen Verbündeten beeindrucken. Das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass während meiner knapp 4 Jahre in Brunsum auch Amerikaner, ähnlich wie die deutsche Bundesregierung, ein paar Mal versucht haben, mir die Beine wegzuhauen. Aber Stehvermögen hilft bisweilen. Zu dem, was Waldemar Skripschak gesagt hat, mit Blick auf die Rüstungsform, die Amerikaner machen das so. Während europäische Staaten über Rüstungsdinge diskutieren und sich möglicherweise politisch einer Entscheidung, Tiger oder wie auch immer, zuwenden, stellen die Amerikaner 20 Apache-Hubschrauber auf den Flugplatz und sagen, da habt ihr sie. Und bezahlt wird später. Und das nimmt man dann gerne entgegen. Das ist erstmal hilfreich. Die Abhängigkeiten kommen dann zu einem späteren Zeitpunkt. Das haben die Amerikaner in der Tschechei getan, das haben sie in den baltischen Staaten getan, das haben sie in Polen versucht. Von daher, das ist deren Industriepolitik. Auch das muss man wissen, muss es akzeptieren und muss sich eine eigene Strategie dagegen zurechtlegen. Nur so geht das.
Eine kurze Bemerkung dazu gemacht, und zwar, es gibt eine große Diskussion in der Bundesrepublik. Unser Nachrichtendienst, der, ich weiß nicht, wie viel er selber kann, aber natürlich auch, was die Aufklärungsmöglichkeiten betrifft, technisch weit hinter dem amerikanischen Nachrichtendienst, CIA und NSA hinterherhängt. Sagen wir mal, die Unfähigkeit sozusagen unseres kreiert eine hundertprozentige Abhängigkeit, oder auf jeden Fall, na, wenn wir sagen, wir nicht hundertprozentig, auf jeden Fall eine so große Abhängigkeit, dass wir nun, wie sich herausstellt, für den amerikanischen Nachrichtendienst unsere eigenen Wirtschaftsunternehmen ausspionieren,
unsere Politiker und andere europäische Politiker sozusagen als Handlanger des CIA und NSA ist unser Bundesnachrichtendienst tätig. Man muss sich diese Situation vorstellen, also man kann die auch im militärischen Bereich sehen. Ja? Diese Abhängigkeiten, die wir zu den Amerikanern haben, um unsere Sicherheit zu gewährleisten, die haben eben in vielen Dingen auch oft einen Geschmack. Und darüber muss man sich klar sein. Und wenn wir über Vertrauen sprechen und ob wir uns immer verlassen können, dann gilt auch hier. Hier sind eigene Interessen im Spiel und die sagen nicht, ja, dass das immer unsere deutschen und europäischen Interessen sein können und müssen.
Nasze służby nigdy nie szpiegowały żadnych zagranicznych polityków, bo nie miały takich technicznych możliwości. Natomiast odnośnie tego, co powiedział pan generał Rams, czy wybór systemu MITS kontra Patriot, są takie przecieki do prasy, że to może być MITS, a Polacy bardzo intensywnie przyglądają się temu, co wybiorą Niemcy. Czy to byłby wybór MITS-a byłby dobrym pomysłem, jakimś takim krokiem na usamodzielnienie się?
Also MITS, ja, ich hebe warnend ein wenig den Finger. Wir sollten jetzt nicht in Details irgendwelcher Rüstungsvorhaben einsteigen. Da verlieren wir uns. Auch beim MITS, welches ein Gemeinschaftsprojekt der Italiener, der Amerikaner und der Deutschen gewesen ist, haben wir beachtliche Fortschritte erzielt. Das Entwicklungsprogramm ist abgeschlossen. Und jetzt muss die Entscheidung gefällt werden, ob man in ein neues Luftverteidigungsprogramm einsteigt, aus dem sich die Amerikaner aus anderen Gründen bereits abgemeldet haben. Das heißt, das wird mehr oder weniger eine europäische Entscheidung werden, die aber zumindest von einem der Mitgliedstaaten, und das wird dann wahrscheinlich Deutschland sein, eine sehr hohe Anfangsinvestition verlangt, um dann die anderen europäischen Mitgliedstaaten an Bord zu nehmen. Ich bin dann wieder bei dem Europa, sicherheitspolitisch, verteidigungspolitisch, der zwei Geschwindigkeiten möglicherweise. Das heißt, wir geben uns an bestimmten Stellen, geben wir uns immer die Hand, aber ich warne davor, in die Rüstungsvorhaben im Detail einzusteigen.
Panie generale, pan mówił, że właśnie konkrety są po stronie żołnierzy, a ogóły po stronie polityków, więc mam nadzieję, że pan pomoże nam jako żołnierz i powie, co by pan rekomendował rządowi.
Das anders anfassen? Wir brauchen in Europa ein Luftverteidigungssystem. Punkt. Dieses Luftverteidigungssystem muss bestimmte Kriterien erfüllen. Es muss in der Lage sein, auch größere Anzahlen von Jagdflugzeugen oder Angriffsflugzeugen zu absorbieren. Es sollte zumindest eine begrenzte Fähigkeit gegen ballistische Raketen haben. Wer heute ein Luftverteidigungssystem beschafft, welches diese Fähigkeit nicht hat, macht einen Fehler. Es sollte als ein gemeinsames System für die Alliierten beschaffbar sein und von den Kommunikationssystemen interoperabel sein. Und dann ist es mir am Ende egal, ob diese Bedingungen durch ein Patriot-System Version 4 oder durch ein MITS-System erreicht werden. Jetzt gucke ich zu dem, was Waldemar Skrypschak gesagt hat. Wenn ich über europäische Rüstungsindustrie rede, dann macht die Beschaffung eines Patriot Version 4 Systems keinen Sinn. Und dann bin ich bei MITS, dann gibt es keine Alternative mehr.
Te dane, które Państwu za chwileczkę, już za chwilkę udzielę Panu głosu. Te dane, które Państwu teraz powiem, są troszkę przestarzałe, bo bodajże 3 lata temu je zbierałem. Ale przygotowywałem do polityki taki artykuł na temat amerykańskiej pomocy wojskowej dla polskiej armii i wyglądało to mniej więcej tak, że w ramach pomocy tak zwanej bezpłatnej od Amerykanów dostaliśmy, polska armia dostała sprzęt wart około 400 milionów dolarów. W tym samym okresie w Stanach Zjednoczonych polska armia kupiła sprzęt warty 4 miliardy dolarów. Łatwo policzyć. Proszę.
Miałem jedno, teraz tylko krótkie pytanie. Nie do końca zrozumiałem, dlaczego jednak MIT, a nie Patriot. Patrioty nie mają możliwości strącania tych rakiet balistycznych, tak? Bo nie do końca zrozumiałem pana argumentację, dlaczego MIT, a nie Patriot.
Ich habe bei Patriot von der Version 4 gesprochen. Bereits die Version 3 oder PAC-3, wie sie heißt, hat eine eingeschränkte Befähigkeit zur Bekämpfung ballistischer Raketen. Und ich möchte in dem Zusammenhang daran erinnern, dass bei den Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und Israelis, die Israelis heute ein eigenes System haben, aber im letzten Irakkrieg, als es eine Bedrohung von Raketen aus dem Irak gab, mit Patriot PAC-3 bereits ballistische Raketen des Irak abgeschossen haben. So, also Patriot PAC-3, Version 3, hat bereits eine solche Erstbefähigung und eine Patriot-Rakete Version 4 würde diese Erstbefähigung deutlich ausdehnen. Und MEATS, ich sage das mal ganz einfach, wenn es beschafft würde, muss eine solche Befähigung haben. Ein Luftabwehrsystem, Luftverteidigungssystem zu beschaffen, welches diese Fähigkeiten heute nicht hat, wäre einfach ein strategischer Fehler.
Jeśli mogę jeszcze raz, to jest uwaga, którą chciałem zgłosić wcześniej, bo mówiliśmy o tych, podawał pan przykłady tej europejskiej współpracy w dziedzinie obronności i chyba warto też wspomnieć o projekcie Airbusa A400M, który okazuje się kosztową katastrofą i też katastrofą w normalnym tego słowa znaczeniu, bo ostatnio zginęło dwóch pilotów.
Znaczy ja bym, uważam, że to podsumowanie, już panie generale, zaraz przekażę głos, podsumowanie programu A400M na tym poziomie i określenie to katastrofą jest chyba przedwczesne, dlatego że gdyby pan przeanalizował amerykańskie systemy, na przykład jak powstawał F-35 i jakie koszty, ile został przekroczony budżet, to A400 jest naprawdę malutką bomboniereczką w porównaniu z tą fabryką czekolady, którą sobie zgotowali Amerykanie. To jedna sprawa. Tamte samoloty też się rozbijały. Z reguły traci się mniej więcej cztery prototypy, wprowadzając taki samolot. To tylko taki głos.
Wir sollten uns davor hüten, jetzt anzufangen, Äpfel und Birnen zu vergleichen. Also Transportflugzeuge mit Jagdflugzeugen oder Kampfflugzeugen zu vergleichen, ist vielleicht nicht die beste Lösung. Zweite Anmerkung. Das letzte Transportflugzeug, welches in Europa gebaut worden ist, war die Transall. Die ist jetzt 40 Jahre alt. Und jetzt darf ich, erlauben Sie mir, eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe für Rüstungsfragen in einem Staatssekretärbüro gearbeitet. Und ich bekam im Jahr 1992 Besuch von einem Herrn Hudreck, Dr. Hudreck, Rechtsanwalt aus Lingen. Nicht bekannt, uninteressant. Er stellte sich bei mir vor mit den Worten, ich bin der Beauftragte der Firma Antropov aus der Ukraine. Antonov, ja. Was möchten Sie bitte für ein Transportflugzeug haben? Und ich habe ihm gesagt, 4 Maschinen. Mindestladebereich 4x4 Meter, Ladefläche 40 Meter lang, ohne Nutzung der Rampe, Tragfähigkeit in Größenordnung 45 Tonnen, 40 Tonnen, Reichweite 5000 Kilometer. Und dann war unser Gespräch beendet, er ist dann gegangen. Parallel dazu liefen Studien in der NATO zu einem künftigen Transportflugzeug. Und die damalige Firma EADS, unter der Führung eines Herrn Medorn, den deutschen Teilnehmern bestens bekannt, versprach dem Staatssekretär, ein Transportflugzeug innerhalb von 5 Jahren zu liefern. Dann ging ich in die Truppe und kam nach 4 Jahren wieder, oder 5 Jahren wieder, und habe dann als Stabsabteilungsleiter für Logistik und Transport den Auftrag erteilt, eine Studie zu schreiben, die mir sagt, was brauchen die deutschen Streitkräfte an Lufttransport für Anfangsverlegung. Und nur das können wir mit Flugzeugen leisten, der Rest muss mit Schiffen kommen. Das Ergebnis dieser Studie war, wir brauchen 15 C-17 der Amerikaner, Transportflugzeug, nicht F-35. Die flog zu diesem Zeitpunkt, ist eine sehr leistungsfähige Maschine. Und wir brauchen 40 bis 45 Antonov, 7X. So, die Studie war bei mir eingegangen. Binnen 48 Stunden musste ich mich bei dem damals verantwortlichen Staatssekretär melden, der mir gesagt hat, Herr Rams, diese Studie wird aus industriepolitischen Gründen in einen Panzerschrank eingeschlossen und nie wieder rausgeholt. Ende der Geschichte.
Proszę Państwa, nie wierzę, że na sali jest tylko dwóch dziennikarzy i bardzo proszę, żeby jeszcze co najmniej jeden się ujawnił, bo będziemy bardzo powoli kończyli, a to oznacza, że stracicie Państwo szansę. Proszę bardzo, mamy.
Chciałem jeszcze, mówił pan generał Rams o nastawieniu admirała Stavridisa, że Europa musi robić więcej. Czy on jest wyjątkiem? Jak Amerykanie spojrzają jak oni to widzą? Czy przyjęliby to z ulgą, zadowoleniem, że ubywają obowiązków? Czy raczej są zaniepokojeni, że zmniejsza się ich rola? Czy patrzą na to z pobłażeniem, bo i tak nie wierzą, że się uda?
Nein, ich glaube nicht, dass die Amerikaner beunruhigt darüber wären, wenn die Europäer zu ihrer eigenen Sicherheit eine stärkere Rolle spielen würden. Wenn sie in den asiatischen Raum reinschauen und bevölkerungspolitisch und wirtschaftspolitisch sich diesen Raum betrachten, dann müssen die Amerikaner als Brückenmacht zwischen Atlantik und Pazifik sich in verstärkter Form diesem Raum zuwenden, weil zum Beispiel China, zum Beispiel Indien, zum Beispiel Malaysia allein aufgrund der Bevölkerungsentwicklung in den nächsten Jahren eine ganz andere Rolle spielen werden als heute. Wenn die Chinesen besser wären, effektiver wären in ihrer Stahlproduktion, könnten sie heute schon den gesamten Stahlbedarf für die gesamte Welt decken. Und da sie das subventionieren würden, würden alle Firmen wie ThyssenKrupp oder andere bankrott gehen. Das heißt, da müssen die Amerikaner hingucken und das sind sie auch die einzige Macht, die das können. Und sie erwarten unter diesem Gesichtspunkt, dass sich Europa um Europa, aber auch um zumindest den nördlichen Teil von Afrika kümmert. Und der nördliche Teil von Afrika, die nördliche Küste des Mittelmeers, ist die strategische Gegenküste und ich gebrauche den Begriff jetzt ganz bewusst der alten Römer, des Mare Nostrum, unseres Meeres. Gleiche Aussage gilt für die Baltische See oder für die Ostsee auch. Und ich glaube nicht, dass die Amerikaner in ein Konkurrenzdenken verfallen würden, solange die transatlantische Bindung über die NATO als Werkzeug entsprechend funktionieren würde, sondern es würde mehr auf eine Aufgabenteilung herauslaufen. Und die Amerikaner haben sich von ihrer Doktrin zwei große Konflikte gleichzeitig beherrschen zu können und zwei große Kriege gleichzeitig gewinnen zu können, verabschiedet, weil sie das nicht durchhalten werden. Das heißt, im Prinzip stehen die Amerikaner heute da, gucken mit erwartungsvollen Augen auf die Europäer und nichts passiert. Das ist die Situation.
Proszę Państwa, mam wrażenie, że powoli zbliżamy się do końca. Temat jest mocno spenetrowany. Proszę bardzo, cieszę się, że to stymuluje takie.
Ja mam pytanie do wszystkich uczestników panelu, a chciałam wrócić do tytułu naszej debaty, czyli do Europejskiej Armii. Generalnie państwo się zgadzaliście, że tak dla Europejskiej Armii, ale z różnymi zastrzeżeniami i z różnymi o niej wyobrażeniami. I moje pytanie brzmi, gdybyście mogli powiedzieć, jakie to małe kroczki, o których mówiła też pani Weiss, miałyby prowadzić do zbudowania tej struktury. Jaka miałaby być ta droga, poszczególne jej etapy? Jak to widzicie? Dziękuję.
Ich bin in einem Aufsichtsrat einer Firma, die Studien über militärische Sachverhalte schreibt. Das ist die Industrieanlagenbetriebsgesellschaft in München, welches früher mal eine staatliche Firma und heute eine komplett zivile, private Firma ist. Ja. Ich habe bei der IABG als Mitglied des Aufsichtsrates vor 2 Jahren den Auftrag erteilt, eine Studie über die europäische Armee zu schreiben. Nein, die Studie ist noch nicht fertig. Während diese Lufttransport- und Verkehrsstudie damals etwa ein halbes Jahr gedauert hat, dauert diese jetzt schon 2 Jahre und sie ist nicht fertig. Das ist eine sehr komplexe Materie, weil erstmal... Nein, nicht mehr. Diese Studie ist aus dem Grunde komplex und schwierig, weil sie zunächst mal eine Bestandsaufnahme aller Streitkräfte der Europäer machen muss, weil sie dann feststellen muss, wer kann was am besten und weil sie die Zielsetzung hat, dann in eine Aufgabenteilung hineinzulaufen. Ich vereinfache das. Also machst du Luftwaffe, mache ich Heer. Machst du Marine, mache ich Spezialkräfte. Machst du Luftverteidigung, mache ich Artillerie. So, ich befürchte, dass sich dieses Modell nicht wird durchhalten lassen. Weil dann die jeweiligen Armeen der einzelnen Staaten bestimmte Fähigkeiten verlieren, die sie im Prinzip für einen Gesamteinsatz einsatzunfähig machen würden. Und jetzt sind wir wieder bei der Souveränität. Wenn wir diesen Weg gehen könnten, der Aufgabenteilung, dann hätten wir eine Chance, schneller voranzukommen. Aber ich wiederhole meine Aussage. Der Druck auf die Politik, finanziell, materiell, personell und politisch, scheint noch nicht groß genug zu sein, dass man bereit ist, einen solchen Weg zu gehen. Ich mache eine Ableitung. Deutschland und Polen beispielsweise sind mitteleuropäische Landmächte. Das heißt, wenn Deutschland und Polen sagen würden, wir kümmern uns um die Landstreitkräfte, wir machen keine Luftwaffe, wir machen keine Marine, dann müssten andere diese Rolle übernehmen. Geopolitisch, geostrategisch wäre diese Aufgabe für Polen und Deutschland wie auf den Leib zugeschnitten. Aber jeder möchte ein paar Flugzeuge haben und wenn es F-16 sind. Und jeder möchte ein paar Schiffe haben und so geht die Geschichte weiter. Das ist unser Problem.
Und wird dieses Problem überhaupt gelöst?
Wie ich gerade gesagt habe, der Druck auf die Politik scheint noch nicht groß genug zu sein. Jetzt darf ich mal den Spieß umdrehen. Was hält einen qualifizierten Journalisten davon ab, diese Frage zu stellen? In Zeitungen, in Rundfunkreportagen und an anderer Stelle mehr. Was stellt einen qualifizierten Journalisten davon ab, die Frage zu stellen, ob wir uns diese 22 verschiedenen Armeen zu diesem Preis noch leisten können? Die Frage muss ja nicht von einem Politiker gestellt werden, sie muss von jedem anderen an die Politiker herangetragen werden. Wir Soldaten, aktive und ehemalige, können das im Rahmen der sogenannten Loyalität nur in begrenztem Umfang. Wir können eine Diskussion dieser Art gegenüber einem Verteidigungsminister anstoßen und wir bekommen möglicherweise auf diese Frage keine Antwort. Aber ein Journalist, der diese Frage aufgreift und nach draußen bringt, und viele Journalisten in vielen Ländern, die das tun, gemeinsam tun, die können in der Beziehung Druck aufbauen. Ich wäre dankbar dafür.
Also ich möchte nur kurz dazu sagen, ich bin nur aus Neugier hier, weil ich eigentlich in einem ganz anderen journalistischen Bereich tätig bin. Aber ich werde im Westdeutschen Rundfunk in der politischen Redaktion Ihre Frage weiterleiten.
Sie können dem Westdeutschen Rundfunk der politischen Redaktion auch sagen, und es gibt da einen, den kennt ihr bereits gut, der sitzt in Meckenheim, der heißt Rams. Nach Köln sind 45 Kilometer, also kein Thema.
A ja, panie generale, bardzo chętnie rzuciłbym okiem na tę pana analizę. Proszę państwa, myślę, że to jest ten moment, żebyśmy powoli kończyli. We wczorajszej debacie prezydenckiej były 3 minuty na oświadczenia. Czy osoby, czy nasi paneliści mają ochotę wejść w tę konwencję, czy też po prostu wystarczy, czy ogłaszamy ciszę wyborczą?
Ganz kurz sagen, herzlichen Dank. Ich hätte mir gewünscht, dass wir oder dass ich etwas mehr mitbekommen hätte, wie Polen und Deutsche zusammen über dieses Thema denken, vor allen Dingen von Seiten der Medien. Und ich möchte mich gerne dem Appell von Herrn Rams anschließen. Ich meine, wir haben eine Studie vorgelegt, die Argumentationshilfe für die Politik leisten soll, dass sich das rechnet, dass sie Geld sparen und dass sie Spielräume dazu gewinnen. Aber es ist natürlich auch Ihre Aufgabe vor allem, immer wieder nachzufragen und die, ja, bei der Politik, was sie tut und was sie lässt und wo sie steht. Und ich würde mich freuen, wenn unsere Diskussionen hier Sie ein bisschen angeregt haben, dass vielleicht... zu tun in der Zukunft. Dankeschön.
Generał Skrzypczak i generał Rams na koniec.
Wpadnę w ton, o czym powiedziała pani Stefania. Otóż bez wątpienia rolą mediów jest kreowanie określonej polityki. Wydaje mi się, że nie wiem jak w Niemczech jest, ale w Polsce nasi politycy są niezwykle wrażliwi na media. Niezwykle wrażliwi. Ja bym powiedział czasami wystraszeni tym, co media robią. I media mają naprawdę dużo do spełnienia, na pewno w Polsce. I wydaje mi się, że media powinny skupić się teraz na identyfikacji tych barier, które nam przeszkadzają zrealizować te zamierzenia, o których tu dzisiaj mówimy. Przede wszystkim zidentyfikować bariery historyczne, polityczne, ekonomiczne i prawne też, bo to się łączy ze sobą. I pomóc wskazać politykom kierunki ich usunięcia, ich pokonania, bo jeżeli media nie mogą zrozumieć politykom istoty tego, co jest ideą i myślą przewodnią tego, co mówimy, to wierzcie mi, że to się nie uda. Politycy na to sami nie wpadną.
Ja wiedziałem, że na końcu ukaże się, że wszystkiemu winni są dziennikarze. Generał Rams.
Nein, die Journalisten sind nicht an allem schuld. Um Gottes Willen. Die Medien sollten die Rolle wahrnehmen, die sie wahrzunehmen haben, als Lautverstärker. Und jetzt kommt vielleicht die entscheidende Aussage für politische Entwicklung. Die Verantwortung, die notwendigen Entscheidungen zu treffen, mag oder wird aufgrund des Anstoßes von Medien auf der einen Seite, aber es kann nur ein Anstoß sein, aufgrund des Sachverstandes der militärischen Seite, dann aber hinterher immer wieder bei den Politikern liegen. Ich möchte jetzt als deutscher General nicht anfangen, Clausewitz zu zitieren, das ist nicht meine Absicht, aber dieser Mann hat vor 200 Jahren schon bestimmte Dinge aufgeschrieben, die mit Blick auf die Rolle der Politik auch heute noch ihre Richtigkeit haben. Und wo vielleicht man dem einen oder anderen Politiker empfehlen sollte, mal den Clausewitz zu lesen.
Das ist vergriffen.
Dziękuję Państwu, że pomimo tej wczesnej pory zdołaliście Państwo tu dojść. I powiedzmy, część z Was bardzo aktywnie uczestniczyć w tej dyskusji. Mam nadzieję, że to będzie dopiero impuls, tak jak powiedział Pan Generał. Dziękuję bardzo.
Wo ja schon gemeinsam ist, ein auswärtiger Dienst, gemeinsame Konsulare und europäische
Landstreitkräfte.
Aha.
Ja, das
hört
sich
mal hin.
Ja,
gut. Dankeschön. Solange das europäische System nicht beachtet wird, haben wir eigentlich keine legislative
Naja, ich meine,
was haben wir nach Abkopplung der Streitkräfte? Das ist ein rein